Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem 100. Datengarten live aus den Räumlichkeiten des Chaos Computer Club Berlin. Und wir haben heute zwei ganz besondere Gäste zu unserer Jubiläumsausgabe. Es ist die 100. und zu unserer 100. Ausgabe möchte ich einen großen Applaus für Arne und Michael. Arne und Michael sind von der Open Knowledge Foundation und werden uns heute etwas über das Transparenzregister und was das Ganze mit Open Data zu tun hat erzählen. Und ja, am Ende wird es noch eine Fragerunde geben, da könnt ihr alle eure Fragen stellen und wir werden auch streamen und aufnehmen und deshalb möchte ich euch bitten, dann einfach zu warten, bis ich mit diesem Mikro bei euch bin und dann dürft ihr eure Frage stellen. Gut, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viel Spaß mit der 100. Datengarten-Episode mit Arne und Michael und Transparenzregister, Schmanzparenzparegister.
Danke. Dankeschön. Der Titel ist von mir. schön, vielen Dank, dass ihr da seid. Sagen wir mal ehrlich, ich glaube, ich wäre bei den Temperaturen nicht gekommen. Deswegen schön, dass ihr da seid, um uns beim Schwitzen hier zuzuschauen. Michael und Arne von Open Knowledge Foundation. Wir machen so Zeug um Informationsfreiheit, Transparenz und Open Data. Wir bedanken uns herzlich, dass wir zur 100. großen Datengarten-Folge dabei sein dürfen. Und stellen euch ein bisschen vor, worum es beim Transparenzregister geht. Die ganzen Transparenznamen gehen ja alle so ein bisschen durcheinander. Also Geldwäsche, Open Data und so weiter. Und was es da gerade für politische Entwicklungen gibt und vor allem auch, was man machen kann, um da ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen.
Ja, super. Danke dir für die Einleitung. Dann fange ich direkt an. Transparenzregister ist halt so ein Wort, das sagt, also sind halt zwei einzelne Worte, ne? Die einzelnen Worte kennt man, das gemeinsame Wort kennt man höchstwahrscheinlich nicht. Panama Papers ist aber so ein Aufhänger, den die meisten noch gehört haben. Und genau, das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 4 Jahre her. Und da gab es ja eigentlich einen großen Datenleak von einer Anwaltskanzlei in Panama, wo eben ganz, ganz viele Namen von Firmenkonstrukten aufgetaucht sind. Und dann Investigativjournalisten, ja, die SZ vorneweg, sich diese Daten angeguckt haben und dann eben versucht haben zu überlegen, okay, wie, in welchem Verhältnis stehen die eigentlich zu Unternehmen, zum Beispiel in Europa und was passiert denn da eigentlich? Und das große Problem ist halt eben Geldwäsche und Steuerflucht. Und wie man dagegen vorgehen kann, haben eigentlich die Panama Papers damals schon gezeigt. Also wenn man zum Beispiel in Großbritannien ein offenes Transparenzregister hat, dann kann man sich die Daten von den Panama Papers angucken, kann da zum Beispiel, taucht da dann vielleicht ein Name auf, Gerd Müller oder so. Gut, in Großbritannien heißt er vielleicht anders, ist er vielleicht George Miller oder so und dann taucht der Name dort auf und man nimmt sich den und packt den in das Transparenzregister in Großbritannien, sucht den und findet plötzlich, dass dieser George Miller halt irgendwie eine Firma in Großbritannien hat und diese Firma steht aber auf den Papieren in Panama überhaupt nicht drauf. Und plötzlich kann man eine Querverbindung herstellen und stellt fest, dass vielleicht, hier habe ich auch noch so ein bisschen so eine Slide dazu, dass diese Firma plötzlich auch der anderen Person gehört und dass sie es schafft, darüber halt eben Steuern zu hinterziehen. Und das Ganze werde ich gar nicht so groß im Detail erörtern, weil das halt schon ziemlich komplex ist und irgendwie irgendwann einfach sehr undurchsichtig wird. Aber man sieht es hier so ein bisschen an den Strukturen. Ne? Also es gibt irgendwie eine Firma, dann gibt es eine andere Firma, die wiederum Teil davon gehört und dann gibt es eine Person, die hinter dieser Firma steht. Und das Wichtige, sich dabei zu merken, sind halt die wahren Eigentümer oder wie es im Juristendeutsch heißt, wirtschaftliche Eigentümer. Und das ist eben die Person, die letztlich eigentlich hinter dieser ganzen Kette von irgendwelchen Scheinfirmen steht und der die Firma gehört und der quasi die größten Anteile hat. Und wirtschaftliche Berechtigter ist man nach deutscher Definition, wenn man 25% Anteile von einer Firma hält, also wenn man quasi ein Viertel der Entscheidungsmacht hat. So. Genau, so viel dazu. Warum waren die Panama Papers auch spannend? Genau, haben wir hier irgendwie so ein bisschen nochmal so diese Visualisierung. Ganz schön viele böse Leute, die da drin aufgetaucht sind und die halt eben irgendwie international verstrickt sind. Und wenn man sich diese ja, diese Finanzströme angucken möchte, dann braucht man halt eben auch als Staat die Kapazität, um sich damit auseinanderzusetzen. Und man braucht halt vor allem auch Daten und Informationen. Damit setzen wir uns ja wiederum auseinander. Und deswegen wollen wir heute ausführlicher über das Transparenzregister sprechen. Genau. Und hier nochmal ganz kurz als Vorgriff, wenn man halt eben die Möglichkeit hat, wie in Großbritannien diese Daten offen zur Verfügung zu haben, kann man auch richtig schöne Analysen machen, so wie der Guardian hier, und kann sich halt angucken, okay, welche Diktatoren haben denn eigentlich welche schicken Luxuswohnungen in London und wem gehören die denn eigentlich so. Und das dauert eine ganze Weile, aber mit investigativer Recherche kann man das durchaus machen.
Das heißt also, Transparenzregister ist das Register von wirtschaftlichen Eigentümern,
ne? Genau, ja. Das ist ja auch ganz lustig, weil es ist ja auch nicht, ist ja auch kein einfaches Thema, hat keiner gesagt, oder? Das ist ein einfaches Thema. Es gibt auch noch das Handelsregister noch, da kann Arne nachher noch mal ein bisschen was zu erzählen. Und das steht auch noch mal in Beziehung zu dem Transparenzregister, aber ist jetzt gerade nicht so wichtig, braucht ihr euch nicht merken. Ja, den Herrn kennen wir noch, der war dann auch super aktiv. Nach dem ganzen Panama Papers Skandal hat gesagt, okay, es gibt einen 10-Punkte-Plan gegen Briefkastenfirmen. Oh, ich glaube 3 Jahre erst her, Panama Papers lese ich gerade. Aber gut. Er hat auf jeden Fall ganz viel angekündigt und es ist relativ wenig passiert, wie man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Aber es gibt ja noch die EU. Und die EU macht manchmal Sachen, die gar nicht so schlecht sind. Das kriegen wir nur manchmal dann auch nicht unbedingt mit. Aber die hat sich dann schon überlegt, okay, diese ganze Panama Papers Geschichte, diese ganze illegalen Finanzströme, die halt eben ins Ausland fließen und wieder zurückfließen und wo aber die ganzen Steuern verloren gehen. Übrigens nur mal so großen ordnungsmäßig, ne? Also es geht irgendwie bis 108 Milliarden Euro im Jahr, die in Deutschland durch Geldwäsche verloren gehen. Und da ist halt Steuerflucht noch gar nicht mit reingezählt. Und Steuerflucht ist quasi immer Steuervermeidung, Konzerne, die absichtlich irgendwo anders hingehen, und Geldwäsche geht es wirklich um illegale Finanzströme. Also es ist eine riesengroße Ordnung, über die wir hier reden. So, da würde keiner mehr über, oder da dürfte dann eigentlich niemand mehr über Inklusionsprobleme sprechen und wie teuer geflüchtete Personen irgendwie sind in der Integration, wenn man sich einmal die Reichen angucken würde, die überall das Geld vermeiden. So, lange Geschichte. Die EU hat sich überlegt, 2015 schon, dass es eine 4. Anti-Geldwäsche-Richtlinie geben sollte. Da steht drin, man muss ein Transparenzregister schaffen, beziehungsweise man muss ein Register schaffen, wo wirtschaftliche Eigentümer hinterlegt sind und man sich die dann nachher angucken kann. Genau, und das steht eben in dieser Richtlinie drin, die sollte dann 2017 umgesetzt werden, und federführend ist da das BMF, also das Finanzministerium. Damals halt eben unter Schäuble noch. Genau, die mussten sich dann überlegen, okay, wie können wir denn so ein Register aufbauen? Und ja, jetzt habe ich es ja gerade schon angeschnitten, das Handelsregister gab es halt schon. Das ist halt das, was man irgendwie, wenn man eine GmbH gründet oder so, dann muss man sich ins Handelsregister eintragen. Und das gibt es halt schon. Das Transparenzregister ist deswegen wichtig, weil es halt noch ganz viele andere Firmenformen gibt, auch Stiftungen, auch so Finanztrusts und so. Und da kann man das halt überall nicht nachgucken. Und deswegen ist halt es wichtig, auch so ein Transparenzregister zu gründen, wo dann diese Daten hinterlegt sind. Genau. So, und genau, das habe ich vorhin eigentlich schon so ein bisschen angerissen, was ich auf dieser Slide wollte ich nochmal sagen, was sind wirtschaftliche Berechtigte? Das sind eben die Personen, die wirklich nachher einer Firma gehören, die eigentlich die wahren Berechtigten sind. Also nicht irgendwelche Scheindirektoren, von denen man auch immer wieder hört, die irgendwo installiert werden, sondern eben die Person, die nachher von dem wirtschaftlichen Wachstum von einer Firma profitiert. Und das ist eben die gängige Definition, sind 25% Eigentum an so einer Firma.
Genau, und das kennt man ja so als gängiges Geschäftsmodell dann in Panama von irgendwelchen Anwaltsfirmen. Das ist dann gleich Teil des Geschäftsmodells. Hier nicht nur ein Konto eröffnen, sondern auch gleich noch jemanden einsetzen, der dann aus Panama verantwortlich ist. Das wäre dann was eher so Richtung Handelsregister gehen würde. Ein Transparenzregister könnte so eine Masche, wir setzen da einen Mittelsmann, eine Mittelsperson ein, eben nicht mehr funktionieren, weil dann die Person dahinter, nämlich die wirtschaftliche Eigentümerin,
Genau. Total, haben wir auch immer so ein paar Storys so gehört, von der SZ haben die das irgendwann auch recherchiert, da gab es so eine Leticia Montoya aus Panama City, die halt irgendwie 500 Euro im Monat bekommt und aber irgendwie bei 40 Firmen die wirtschaftliche Berechtigte ist oder die Scheindirektorin ist, also die eingetragene Geschäftsführung ist. So, ne? Weil du die halt auf dem Papier brauchst, um diese Firma in Panama zu gründen, und natürlich ist sie nicht diejenige, die von diesen ganzen Firmen irgendwie profitiert. Genau, also Transparenzregister musste gemacht werden in Deutschland, und ist gar nicht mehr so genau, warum ich hier diese Geldscheine drauf habe, aber ja, es geht um ganz viel Geld, und Schäuble musste sich damals eben als Finanzminister überlegen, okay, wie mache ich das jetzt eigentlich? Mache ich ein Transparenzregister so, dass jeder darauf Zugriff hat, also so, dass es offen ist, Oder mache ich das so, dass da vielleicht nur bestimmte Gruppen drauf Zugriff haben? Also die Frage ist eigentlich so Datenschutz. Ne? Wer darf diese Daten sehen? Weil da ist natürlich dann irgendwie ein Name von der Person in Verbindung mit einer Firma. Das ist schon mal kritisch in manchen Augen. Und dann gibt es natürlich noch weitere Informationen, so wie zum Beispiel eine Adresse. Und wie auch das Geburtsdatum, was man braucht, um halt Personen identifizieren zu können. Und da gibt es international aber schon einen Standard, der quasi festgelegt wurde, okay, wie kann man solche Eigentümerdaten veröffentlichen, so dass die Privatsphäre irgendwie auch noch vereinbar ist damit. Und da wurde eben gesagt, okay, den Geburtstag lassen wir weg, weil der Geburtstag, den braucht man halt vor allem dann, wenn man irgendwie seine Identität voll angeben möchte, aber wenn man eine Person nur identifizieren möchte, dann reicht eigentlich auch der Monat und das Jahr. Und für die Adresse brauchen wir auch keine private Adresse, sondern wir brauchen nur eine Firmenadresse. Und ich gehe da jetzt so ein bisschen darauf schon detaillierter drauf ein, weil es eigentlich wichtig wird, wenn man sich danach nochmal anguckt, was aus diesem Transparenzregister eigentlich geworden ist und welche Interessen da eigentlich darauf einwirken. Weil wir haben natürlich so eine bestimmte Position bei der Open Knowledge Foundation. Wir setzen uns ja für offene Daten ein. Wir würden uns wünschen, dass solche Daten offen einsehbar sind, sodass man da auch wirklich Recherche mit betreiben kann. Und es gibt halt auch andere, die das anders sehen. Also Streitpunkt Zugriff. Wer kann die Daten nutzen? Genau. Brauche ich, glaube ich, gar nicht so groß darauf eingehen. Ich glaube, in diesem Kontext, wie wir hier sitzen, haben wir wahrscheinlich alle schon mal von Open Data gehört. Oder? Ja, doch. Okay. Dann,
für den Stream sonst kurz.
Ja, okay. Also es geht um offene Daten, stimmt. Die sollen, da geht es häufig um Verwaltungsdaten, in diesem Kontext ja irgendwie auch. Ne? Das sind Daten, die Finanzämter irgendwie erheben. Und die sollen also veröffentlicht werden. Und zwar sollen die so veröffentlicht werden, dass sie ohne weitere Einwände nachgenutzt werden können und dass sie maschinenlesbar sind. Und da geht es eben um die Idee, also ich meine PDF-Dateien sind zwar digital, aber die sind nicht maschinenlesbar. Da kann man, wenn man wirklich damit arbeiten möchte, recherchieren möchte, kann man damit nicht so viel anfangen. Und wenn man aber maschinenlesbare Daten hat, also eine Tabellenform zum Beispiel, dann kann man die ja strukturiert durchsuchen und eben auch in Programme einpflegen und visualisieren und kann damit halt wirklich Recherche betreiben. Was total wichtig wird, wo du nachher bei den Ergebnissen nochmal darauf eingehst, ne? Wenn man solche Muster erkennen möchte, wenn man erkennen möchte, okay, wo sitzen denn wie viele Firmen oder wo passiert vielleicht irgendwie Steuerflucht, dann macht das halt Sinn, sich mal eine Visualisierung anzugucken von den Adressen. Einfach zu gucken, okay, wo sitzen die denn? Gibt es vielleicht manche Adressen, wo besonders viele Firmen sitzen? Sowas funktioniert halt nur, wenn man maschinenlesbare Daten hat, sonst geht das nicht. Deswegen offen. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Leute, die sich dafür einsetzen, ne? Eben wir, aber auch das Netzwerk Steuergerechtigkeit, Transparency Deutschland, Netzwerkrecherche, das sind einige von vielen Akteuren, die sich irgendwie auch dafür einsetzen, dass das Transparenzregister, ja, machen wir nochmal zurück, dass das Transparenzregister offen sein sollte. Genau, und dann haben wir in Deutschland, habt ihr vielleicht gerade schon kurz entdeckt, die sogenannten Familienunternehmer. Familienunternehmer e.V. ist ein Verein sogar, das ist ganz lustig, und die sollen wir? Ja, macht Sinn. Ne?
Zeig sie.
Ja, stimmt. Das Bild ist gut, oder?
Klassische Familie.
Den Herrn in der Mitte kennt ihr wahrscheinlich auch noch. Ne? Das war letztes Mal, in der letzten Legislaturperiode noch Gesundheitsminister Hermann Gröhe. Jetzt, glaube ich, noch Abgeordneter im Bundestag. Und genau, war dazu Gast auf einem Empfang. Und das ist tatsächlich auf deren Startseite eins von diesen so ein Slider. Ne? Und da sind mehrere Bilder. Und das war eins der ersten, was ich gesehen habe. Und dachte ich, ja super, komm, das können wir doch mal nehmen für einen Vortrag. Und genau, Familienunternehmer, was stellt man sich da so vor? Also irgendwie wird einem in Deutschland, zumindest in den Medien, häufig irgendwie so eine Geschichte erzählt, ne? Von so den kleinen Automobilunternehmen, was irgendwie, weiß nicht, das baut dann irgendwie so irgendeinen Lack oder meinetwegen macht es dann irgendwie die Sitzpolitur oder sowas für ein Auto und ist Zulieferer und ist darin aber Weltmarktführer und gibt es auch schon seit 100 Jahren und sitzt höchstwahrscheinlich in Baden-Württemberg oder so. Ne? Und ja, das ist natürlich auch eine Art von Familienunternehmen, das es gibt, so. Aber es gibt natürlich auch noch andere und die größten seien hier genannt sind BMW, Merck, Oetker-Gruppe. Außerdem ist dieser Begriff Familienunternehmer ein bisschen schwierig, weil auch VW ist irgendwie ein Familienunternehmen und die Metro Group ist ein Familienunternehmen. Und dann hast du ganz, ganz viele riesen DAX-Konzerne und es gibt ja nur 30 und da sind dann irgendwie trotzdem 6 von denen sind dann eigentlich irgendwie Familienunternehmen. Ne? Also Familienunternehmen suggeriert sehr viel und es meint aber nicht unbedingt das, was man erwartet.
Sehr spezielle Familie.
Genau, reiche Familien könnte man sagen, oder? Gut, und die Familienunternehmer, die haben eine ganz spannende Art und Weise zu argumentieren. Und zwar passt denen das nämlich gar nicht mit diesem Transparenzregister. So ein bisschen PowerPoint-Overkill, aber wir Familienunternehmer sind alarmiert und wehren uns dagegen, dass Unternehmen unter Generalverdacht gestellt und zu leichten Opfern für Datenmissbrauch, Entführung und Erpressung werden. Ja, Entführung, ist das so ein Thema, Arne?
Für die Familienunternehmer schon. Es gibt allerdings, soweit ich weiß, weltweit keinen einzigen Fall davon, dass irgendwie eine Entführung zusammenhängen würde mit offenen Daten. Es ist aber tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern in allen möglichen Ländern so ein gängiges Muster gegen offene Daten im Zusammenhang mit Unternehmen zu argumentieren, indem man sagt, ja, unsere Kinder, die würden halt entführt werden. Und das zieht ja auch ganz gut.
Ja, total. Also in Großbritannien gibt es eben schon dieses offene Register seit 2016. Und da gibt es jetzt auch keinerlei weiteren Fälle, wo irgendwie dann Entführung ein Problem gewesen wäre. Zumal, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, eigentlich auch nur noch die Firmenadresse angegeben wird, also nicht die Privatadresse. Das heißt, man müsste die Person auch schon dann irgendwie wieder nach Hause verfolgen und so weiter und so fort. Ja, und Erpressung und Datenmissbrauch, das sind ganz schön große Keulen, die irgendwie geschwungen werden. Und so argumentieren halt eben die Familienunternehmer. Und genau, jetzt muss ich eigentlich, damit die Story voll genau passt, nochmal erwähnen, dass eben der ursprüngliche Gesetzesentwurf, den das BMF und Herr Schäuble damals hervorgebracht hat, der sah vor, also das funktioniert ja so, ne? Die EU hat diese Richtlinie gemacht, diese vierte Richtlinie, und dann haben die Mitgliedstaaten, also die deutsche Bundesregierung, hat dann 2 Jahre Zeit, und die müssen dann innerhalb dieser 2 Jahre irgendwie ein Gesetz hervorbringen, wo dann diese Richtlinie mindestens umgesetzt wird. So, und die Mindestvorgaben waren gar nicht so hoch, und dann kam aber ganz plötzlich irgendwie aus dem BMF so ein relativ fortschrittlicher Gesetzentwurf, ne? Da war in dem Gesetzentwurf schon drin, okay, das sollen als offene Daten, als Open Data soll so ein Register veröffentlicht werden. So. Hast du das damals geglaubt, dass das kommt, oder hast du dich darauf schon gefreut?
Na, das Interessante war, dass wirklich alle überrascht waren, und das gibt es so in so einer Community eigentlich nicht. Oh, das Finanzministerium macht was Progressives. Das war aber da ganz klar der Fall, und das war der Referentenentwurf. Das war also der Entwurf, der nach so Konsultationen mit verschiedenen Organisationen entstanden war, und das war dann so der Rohgesetzentwurf. Und das normale Vorgehen bei sowas ist, das ist dann so die Mindestvorgabe, und dann geht es in die Ressortabstimmung. Das heißt, die anderen Ministerien dürfen dann noch ein bisschen was sagen, und gewöhnlich ist der Standard dann aber mit diesem ersten Entwurf gesetzt, und dann verändert sich in der Regel nur noch wenig, bis es ein Kabinettsentwurf wird. Anders bei diesem Fall.
Richtig. Hier kamen nämlich dann die Familienunternehmer eben in Aktion getreten und haben zum Beispiel halt hier eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt, wie alarmiert sie denn sind und was für Riesenbedenken sie haben, wenn dieses Register als Open Data herausgegeben wird. Und haben sich halt eben eingesetzt und haben angefangen, Lobby zu betreiben. Und da kommen wir auch schon zu unserem Projekt Frag den Staat. Das macht Arne übrigens, Arne ist der Projektleiter, und hat hier einfach mal die Akte zum Transparenzregister angefragt im Nachhinein, ne? Also irgendwie ein Jahr später oder sowas. Ne?
Ne, es hat ein Jahr gedauert. Ich habe es direkt danach gemacht, aber die haben ein Jahr gebraucht. Genau, und in dieser Akte kann man sehr gut den gesamten Verlauf dieses Gesetzgebungsverfahrens nachverfolgen. Also Akte ist dann wirklich alle Daten, alle Dokumente des Ministeriums dazu. Wenn ihr euch für ein Gesetzgebungsverfahren interessiert, kann ich euch sehr nahelegen, zumindest nach Abschluss dieses Verfahrens, einfach mal die gesamte Akte anzufragen. Das hat hier, wie gesagt, ein Jahr gedauert. Das hat das Referat, glaube ich, sehr intensiv beschäftigt. Wir haben aber dadurch wirklich alle Dokumente, allen internen Schriftwechsel bekommen und konnten sehr gut sehen, was vor allem eben die Familienunternehmer für einen Effekt hatten.
Genau, und die haben sich halt mit so ein paar Leuten getroffen. Also die haben sich dann unter anderem mit dem damaligen Ministerpräsidenten in Bayern, Söder, beziehungsweise ist er ja immer noch, ne? Aber ja, also mit Söder haben sie sich getroffen, haben sich mit dem zuständigen Staatssekretär im BMF getroffen und diverse weitere Leute irgendwie versucht davon zu überzeugen. Und haben das dann leider zu unserer Ansicht auch geschafft. Also die vierte Richtlinie, ist gar nicht mehr genau, die vierte Richtlinie hat eine Art Zugangsbeschränkung bekommen. Also nicht offene Daten, sondern geschlossene Daten und für manche Leute einsehbar. Und zwar gibt es halt so ein tolles juristisches Konzept des berechtigten Interesses. Also wenn ich ein berechtigtes Interesse habe, kann ich auf diese Daten zugreifen. Was ist ein berechtigtes Interesse? Da gibt es 2 Sachen tatsächlich nur. Und zwar entweder man ist ein Verein und NGO oder eine NGO, und dann setzt sich gegen Geldwäsche ein, und das muss aber auch in der Satzung stehen.
Das ist ungefähr Transparency International Punkt.
Ja, genau. Also bei uns steht das nicht drin. So.
Müssen wir mal
rein. Ja, eigentlich schon.
Ja, okay.
Und Journalisten, die dürfen theoretisch auch, aber die müssen ihren Journalistenausweis vorzeigen. Und was noch viel besser ist, die müssen die geplanten Recherchen aufdecken. Also die müssen quasi den Leuten, die das Transparenzregister betreiben, sagen, also ich möchte gerne die und die Stiftung oder die und die Firma unter die Lupe nehmen und deswegen brauche ich Zugriff. Genau, also was ich irgendwie immer sage, ist, das Transparenzregister schafft schon Transparenz, aber halt an der falschen Stelle. Und genau, also so sieht der berechtigte Zugriff aus und das ist halt eben das Transparenzregister, so wie wir es jetzt kennen. Das ist dann 2017 im Oktober irgendwann umgesetzt worden, so sieht das aus. Zusätzlich dazu, zu dem all dem Kram, was ich vorher gesagt habe, muss man auch vorher schon seinen Perso hochladen. Also das ist halt irgendwie ziemlich, ziemlich kritisch. Und ja, was auch nochmal spannend ist, nein, das kommt das erst später. Genau, da wollte ich eigentlich gerade drauf eingehen. Der Bundesanzeiger-Verlag, kennt ihr den? Sehr gut. Hat Arne ja auch schon mal eine größere Kampagne zu machen. Ich gehe einfach ein bisschen vor, weil da, ach, hier ist die Slide. Der Bundesanzeiger-Verlag. Bundesanzeiger-Verlag gehört gar nicht dem Bund, ne?
Gehörte mal dem Bund, wurde aber 2006 privatisiert. In einer sehr, sehr ominösen Privatisierungs- so eine Übernachtaktion so fast, wo es auch tatsächlich nur einen Bieter gab und das wurde dann wirklich bis zum Schluss komplett privatisiert. Inzwischen gehört es dem Dumont Verlag. Also der Dumont Verlag, dem ja selbst auch Zeitungen gehören, hat jetzt diesen Bundesanzeiger Verlag und damit so eine kleine Gelddruckmaschine. Die haben nämlich verschiedene Projekte vom Staat übernommen, die alle sich ziemlich gut rentieren. Dumont geht es ja insgesamt ziemlich schlecht. Das ist aber ein sehr profitabler Teil. Bedeutet eben auch für die Journalistin, die sich da offenbar mit ihren Recherchen, die geben letztlich einem Zeitungskonzern von der Konkurrenz erstmal ihre Recherchen preis.
Ja, das ist schon ziemlich, ziemlich kritisch. Dieser Bundesanzeiger Verlag, da haben wir uns ja irgendwie auch schon mal mit auseinandergesetzt. Ne? Wie war das denn nochmal? Da habe ich auch noch so eine kleine Slide reingestreut, nur für dich.
Ja, offene Gesetze. Auch das Bundesgesetzblatt wird vom Bundesanzeiger Verlag betrieben. Das ist das Gesetzblatt, ist so das Dokument, in dem Gesetze verkündet werden. Ist es verkündigt? Nee, verkündigt wird das von Gott, ne? Ja, also verkündet ist es, glaube ich, ein Gesetz tritt dann in Kraft, wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist. Also es braucht tatsächlich diesen Ausdruck des Bundesgesetzblattes, damit ein Gesetz in Kraft tritt. Also reicht noch nicht, dass der Bundestag was beschließt, reicht noch nicht, dass der Bundespräsident unterschreibt. Wenn es im Bundesgesetzblatt ist, dann ist es amtlich und zählt. Und dieses Bundesgesetzblatt, dieses also wirklich zentrale Dokument der Demokratie, wird auch herausgegeben vom Bundesanzeiger Verlag, der dafür sorgt, dass der Zugang in diesem Fall auch wiederum nur eingeschränkt ist. Also wenn man die Bundesgesetzblätter nämlich zum Beispiel durchsuchen will, wenn man sie ausdrucken will und nicht weiß, wie das anders geht, dann muss man dafür Geld zahlen. Also es gibt so einen kostenlosen Bürgerzugang beim bgbl.de, beim Bundesgesetzblatt, den muss man nutzen, wenn man überhaupt an die Dokumente rankommen will. Das heißt, es gibt auch wirklich nur diese eine Quelle. Und das ist alles ziemlich am Murks und deswegen haben wir vor einem halben Jahr oder so offenegesetze.de gelauncht. Das ist quasi die offene Variante davon, also mit einem Verfahren, das wir, glaube ich, nicht offen beschreiben, da haben wir eine große Datenbank von allen Bundesgesetzblättern seit 1949. Bei offene Gesetze kann man sich gesammelt runterladen, kann man durchsuchen, kann man weiterverwenden, kann man drucken, all das, was man mit solchen Dokumenten machen will. Und letztlich die Vorlage, wie so etwas aussehen sollte, auch vom Staat her.
Genau, und irgendwie wurden wir auch immer noch nicht verklagt, oder? Habe ich das nicht mitbekommen?
Das war natürlich eine große Frage, denn der Bundesanzeiger Verlag, der hat so einen wahnsinnig großen Urheberrechtshinweis bei bgbl.de, wo er sagt, dass man das auf keinen Fall weiterverwenden darf, weil nicht die Dokumente urheberrechtlich geschützt sind. Ja, kann natürlich der private Verlag nicht machen, sind ja staatliche Dokumente. Nein, weil die Datenbank davon urheberrechtlich geschützt ist. Das heißt, da hat so der Bundesanzeiger Verlag einen Kniff gefunden, letztlich diese staatlichen Dokumente so weit zu privatisieren, dass der Zugriff darauf urheberrechtlich geschützt sein soll. Wir hatten eigentlich mit einer Klage gerechnet, waren da schon gut vorbereitet, aber es kann ja weiterhin passieren. Das ist ja das Gute. Die Urheberrechtsverletzung besteht ja weiter fort. Da freuen wir uns drauf.
Sehr schön. Ja, also nochmal wieder zurück jetzt zum Transparenzregister. Ich fand diese Headline von Spiegel Online immer noch wunderschön. Eine Datenmüllhalde. warum ist das Transparenzregister eine Datenmüllhalde? Na, weil halt niemand die Daten sich richtig angucken kann. Weil zusätzlich dazu, dass der Zugang beschränkt ist, gibt es auch noch Gebühren. Und ihr ratet mal, wie viel es kostet. Also ich glaube, eine DIN A4-Seite kostet 5,36 Euro. Habe ich nachgeholt, müsste eigentlich stimmen, ich weiß es nicht. Aber also irgendwie so knapp über 5 Euro für eine DIN A4-Seite. Das heißt, bei jedem Eintrag, den man nachguckt, muss man dann sofort eigentlich damit rechnen, dass man mindestens 5 Euro einmal zahlen muss. Und das Problem eigentlich, was aber viel größer ist, ist halt eben die Art und Weise, wie man sucht. Weil man kann nur nach einem Firmennamen suchen. Das heißt, ich kann wirklich nur nach einer Firma XY suchen und sagen, okay, ich gebe die jetzt ein oder eine Stiftung und dann versuche ich rauszufinden, wenn ich dann bezahlt habe, wer eigentlich der wirtschaftliche Eigentümer ist. So, dann mache ich das und dann stelle ich fest, steht gar nicht drin. Ja, warum auch? Weil das Bundesverwaltungsamt, was sich darum kümmert, dass dieses Transparenzregister in irgendeiner Weise aktuell ist, das hat natürlich viel zu viel damit zu tun. Das sehen wir an jeder Stelle, dass irgendwie staatliche Institutionen eigentlich total überlastet sind und die kommen halt nicht damit hinterher, überhaupt nachzugucken, wer oder wo in dieses Dokument, dieses Register halt überhaupt irgendwie vollständig ist. So, und der Witz ist ja, das könnte man ja relativ einfach machen. Also wenn man sich einfach mal die ganzen Daten angucken würde und sie wirklich als einen Download runterlädt, dann kann man ja einmal eine Variable definieren und sagt sich, okay, wirtschaftliche Berechtigte, wie viel davon sind 0, wie viel davon sind 1? Ja, dann sieht man, wie viel da fehlen oder wie viel da nicht fehlen. So, ne? Und das ist irgendwie nicht so schwierig. Das passiert, das ist in Großbritannien sofort passiert. Das ist in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft passiert. Also wirklich dann so diverse Organisationen, diverse Hackerinnen und Hacker sich zusammengesetzt haben für ein Wochenende und gesagt haben, okay, wir gucken uns diese Daten mal in Ruhe an. In Deutschland, keine Ahnung. Es passiert nur ständig, dass halt investigative Journalisten da sich versuchen, was nachzugucken, dann feststellen, dass da kein Eintrag fehlt, das wiederum melden ans Bundesverwaltungsamt und von denen aber eigentlich nie wieder zurückhören. Und das ist auch wieder das Argument, ne? Warum braucht man offene Daten, warum bräuchte man eigentlich einen offenen Zugang?
Wir sind schon so anekdotisch drauf. Es gibt einen Grund, warum das Gebühren kostet. Dadurch, dass das Ganze privatisiert ist, beziehungsweise im Rahmen von einer Beleihung an den Bundesanzeiger Verlag ausgegliedert ist, spart der Bund erstmal Kosten. Das ist nämlich komplett kostenlos für den Bund. Das Bundesministerium für Finanzen zahlt für dieses Register nichts. Das heißt, die Betriebskosten und so weiter, die hat der Verlag, aber das bedeutet eben, das muss der Verlag wieder reinkriegen. Und das macht er natürlich dann über Gebühren. Das heißt, wir alle zahlen dann, wenn wir überhaupt erstmal das berechtigte Interesse haben und so weiter und wenn wir das nachweisen können, zahlen dann letztlich für den Betrieb dieser Datenbank. Und so hat es das Finanzministerium über ein paar Ecken geschafft, selbst in der Bilanz eine Null da stehen zu haben, aber das natürlich auf Kosten von allen anderen.
Ja. Aber es gibt ja noch die EU. Die EU hat sich dann nämlich gedacht, ja Moment mal, das war aber nicht im Spirit von unserer Richtlinie, dass ihr jetzt alle ein Transparenzregister veröffentlicht und das aber Geld kostet und das überhaupt nicht öffentlich zugänglich ist. Und ja, die EU ist ja alles irgendwie Kompromiss, ne? Also es ist immer nicht optimal, aber es ist schon mal deutlich besser, als es vorher war. Hat die EU nämlich gesagt, also das berechtigte Interesse, das kann nicht sein. Das ist nicht okay, das müsst ihr rausnehmen. Und dementsprechend gibt es halt jetzt die 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie und die ist letztes Jahr im Mai in Kraft getreten. Die besagt, dass halt bis Januar 2020 dieses berechtigte Interesse abgeschafft werden muss. Und man zumindest nicht mehr als Journalisten Journalistenausweis und seine Geschichte angeben muss oder als NGO irgendwie was in der Satzung stehen haben muss, sondern dass man einfach so als Bürgerinnen und Bürger zugreifen darf. Und das Spannende ist, jetzt seit 2 Wochen oder so gibt es den, oder 3 Wochen gibt es einen Entwurf, also aus dem Bundesfinanzministerium, der das umsetzt. Und der ist leider auch nicht so fortschrittlich, wie wir vielleicht dachten. Also wir haben uns natürlich weiterhin dafür eingesetzt, dass es offene Daten gibt. Und genauso haben sich aber auch eben andere Leute eingesetzt. Ach ja, doch, hier ist er. Genau. Die Frage ist ja nämlich so ein bisschen, das habe ich jetzt leider ein bisschen verbockt, aber glaubt ihr, dass die SPD mehr macht als die CDU gegen Geldwäsche, gegen Steuerflucht? Steht alles im Wahlprogramm, ne? Also die setzen sich natürlich schon dafür ein. Die sagen, hey, Steuerflucht ist blöd und Geldwäsche ist blöd und blockieren aber alles auf EU-Ebene. Also sowohl Steuerflucht, wo es ja darum geht, wo man Steuern zahlt als Unternehmen, ne? Apple, Riesen-Story gewesen, das blockiert Scholz seit Monaten. Im EU-Ministerrat, eigentlich Deutschland als einziges Land irgendwie, Country-by-Country-Reporting für wen es interessiert, kann man mal nachgucken. Ja, und beim Transparenzregister leider genauso wenig passiert, ne? Es gab nämlich weiterhin die Familienunternehmer, die auch weiterhin ungefähr dasselbe sagen. Erpressung, Entführung, Reputationsrisiken, ist ein großes Problem. Man könnte ja irgendwie Dildo King oder sowas als Firma haben. Keine Ahnung. Und in manchen Kreisen, wenn man dann da plötzlich als wirtschaftlicher Berechtigter auftaucht und dann Leute feststellen, womit man eigentlich sein Geld verdient, dann ist das ein ganz, ganz großes Problem. Und Wettbewerbsnachteile werden auch immer wieder aufgezeigt. Ich weiß jetzt gar nicht, ja genau, Wettbewerbsnachteile ist meine nächste Slide. Das finde ich von der Argumentation nämlich auch so verquer, dass ich es immer nochmal anbringen muss, weil es auch genauso in dem Positionspapier steht. Es könnte schädigend sein, wenn zu früh bekannt wird, dass ein Benzinmotorenbauer in die E-Mobilität investiert oder ein Fleischereiunternehmen auch vegetarische Produkte herstellen möchte. So. Warum ist das jetzt schädigend? Habe ich nicht so ganz verstanden. Der Witz ist ja vor allem, diese Logik ist ja total schwierig nachzuvollziehen, weil es darum geht, da muss man sich jetzt vorstellen, okay, mir gehört ein Automobilkonzern und weil ich ja wirtschaftlicher Berechtigter bin, kaufe ich auch 25% von irgendeinem die bauen irgendwie E-Automotoren oder sowas. Und dann steht da auch mein Name drin und dann machst du eine Recherche und guckst das nach und findest bei meinem Namen plötzlich beide Unternehmen und denkst dir, oh mein Gott, der Michael, dem gehört ja eigentlich schon BMW und jetzt hat er auch noch E-Motoren gekauft und deswegen ist das ein Riesenproblem.
Also, ich dachte, das wäre ein Reputationsrisiko. Dann.
Ja. Genau. Das ist... Das war eigentlich auch der Witz, ja. Okay. Nee, genau. Und was ja noch ein bisschen lustiger ist, bei Open Data steht im Koalitionsvertrag drin, dass die Bundesregierung internationaler Vorreiter werden möchte. Haben die sich vorgenommen? Könnt ihr euch ja mal fragen, ob die das wohl erreicht haben in den letzten 2 Jahren. Noch nicht so viel Zeit, aber nein, haben sie nicht geschafft. Und der Witz schlechthin ist halt einfach, wenn es eine Sache gibt, womit sie sich auszeichnen könnten, jetzt in dieser Legislaturperiode, wo sie sagen, sie wollen Open Data machen und sie müssen diese EU-Richtlinie umsetzen, dann könnten sie doch die als Open Data umsetzen. Das ist das, was international alle machen. Das hat Dänemark jetzt auch schon gemacht, das hat Großbritannien gemacht. Das funktioniert und das wollen sie aber nicht. Wer macht nochmal Open Data in Deutschland? Genau, Innenministerium, das ist der Horst. Und ich glaube, jetzt gebe ich auch schon wieder rüber zu dir.
Ja, bei Open Data, da haben wir ja eigentlich seit Jahren das Problem, dass es so lange zumindest so einen kleinen Buzz gab und alle reden von Open Data und cool und Wirtschaftsmodelle und so weiter. Und dann irgendwann die Einsicht kam, ja, irgendwie brauchen wir jetzt auch mal ein paar gute Beispiele dafür, dass das funktioniert. Und ich glaube eigentlich gerade, dass diese Registerdaten ein Quell wären von Wirtschafts-Startup-Modellen, von wirklich Anwendungen, die der Zivilgesellschaft und der Regierung selbst helfen. Die haben ja selbst nur einen scheiß Zugriff auf die Daten. Da wäre wahnsinnig viel möglich, da wird aber ganz viel verschlafen. Und das liegt eben auch an den Familienunternehmern, die das soweit blockieren. Also dieser Referentenentwurf vom Finanzministerium von vor ein paar Wochen, der ist wirklich interessant, weil man in der Gesetzesbegründung ganz gut sehen kann, wie jedes Argument der Familienunternehmer da aufgegriffen wurde. Also man sieht das so zwischen den Zeilen. Ja, und Datenmissbrauch ist auch deswegen kein Problem, weil nämlich jetzt mit der neuen Richtlinie vorgesehen ist, dass man sich weiterhin registrieren muss, das ist das eine, und weiterhin nur eingeschränkte Suchmöglichkeiten hat. Und auch die Gebühren, die sind natürlich auch nicht weiter, sind auch nicht weg wahrscheinlich. Ne?
Personalausweis auch immer noch hochladen.
Genau, das heißt, die EU gibt vor, dieses Register muss offen zugänglich sein und Deutschland sagt ja, offen zugänglich ist, wenn alle Leute prinzipiell sich registrieren können und das Geld zahlen können und da bestimmte einzelne Suchen machen, check, haben wir also geschafft. Und der Bundesanzeiger wird auch weiterhin, also der Bundesanzeiger Verlag wird auch weiterhin dafür zuständig sein. Das steht so auch schon drin im Gesetzentwurf. Und ganz interessant ist, dass so einzelne Vorgaben der EU nicht direkt durchgesetzt werden. Das steht auch schon im Referentenentwurf drin. Dieses Feature kann vom Dienstleister erst 2021 bewerkstelligt werden. Deswegen, ja, wird einfach die Richtlinie so lange nicht umgesetzt. Also das kommt nämlich noch dazu, wenn man sich, glaube ich, die Software mal ein bisschen genauer anschauen würde. Das ist halt einfach eine Cash-Cow, da wird nicht viel investiert beim Bundesanzeiger Verlag. Die machen so viel, wie sie machen müssen und mehr auch nicht. Das heißt, wir müssen ran, die Zivilgesellschaft, und das haben wir, da haben wir ein ganz gutes Beispiel, nämlich das Handelsregister, da haben wir schon drüber gequatscht. Das ist ein Register im Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums. Ist sie noch Ministerin?
Na, bis, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen.
Bis jemand Neues da ist wahrscheinlich. Ja. Ne? Das Handelsregister ist nämlich bereits, naja, so ähnlich, so irgendwie frei zugänglich. Also wenn man jetzt auf handelsregister.de geht, sieht man eine große Datenbank, die man leider aber auch nur sehr, sehr, sehr schlecht bedienen kann. Also ja, ich zeige das Layout nochmal, weil ich glaube, das sagt schon ganz viel. Die Suchfunktion ist ziemlich kaputt, also wenn man da beispielsweise irgendwie einen Buchstabendreher drin hat oder wenn die einen Buchstabendreher drin haben, dann findet man schon Sachen nicht. Also die Open Knowledge Foundation, so als Anekdote dazu, wurde, als sie registriert wurde als Verein, aus Versehen eingetragen als Open Knowledge Foundation, also statt des Ls ein I. Und da stand dann einfach erstmal so ein Ja da, weil, ich weiß nicht, jemand mit, also sich vertippt hat, ist das Beste. Und dann konnte man es natürlich nicht finden auf handelsregister.de, einfach weil da so ein Zahlendreher drin war, so ein Buchstabenproblem drin war. Das gibt es wahrscheinlich bei so ein paar hunderttausend Eintragungen, dann sicher so ein paar tausend Mal. Kriegt aber niemand mit, weil diese Datenbank so hinüber ist, dass man da nicht viel mitmachen kann. Das wird hoffentlich besser durch so Projekte wie offeneregister.de. Das haben wir auch vor ein paar Monaten gelauncht. Das ist im Prinzip ein großer Datenbankdump des Handelsregisters von der Open Knowledge Foundation, über den man sich das komplett einmal ein paar Gigabyte runterladen kann und vor allem, wo man auch die Möglichkeit hat, das ordentlich zu durchsuchen und mit einer ordentlichen Datenbankabfrage sich die Daten zusammenzusuchen, die man interessant findet. Habe ich das hier noch reingetan? Nee, habe ich nicht. Es gibt so ein paar interessante Visualisierungen, die dann direkt nach unserem Launch, so ein paar Stunden danach, entstanden sind, die zum Beispiel dann zeigen, was für Personen ein paar tausend Firmen in Deutschland besitzen. Und auch rausgekommen ist, dass es so eine Adresse in Pullach gibt. Pullach kennen vielleicht ein paar Leute noch. Eine Adresse, wo 2351 Firmen gemeldet waren. Also eine ganz interessante Sache, dass innerhalb von ein paar Stunden, nachdem wir das veröffentlicht haben, direkt rausgekommen. Das ist was, was man über handelsregister.de an sich nie hinbekommen hätte. Und das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, was das Potenzial an solchen offenen Registerdaten ist. Das wird jetzt aber sowohl beim Handelsregister bisher als auch beim Transparenzregister verschenkt. Ja. Besser?
Ja, besser als in UK, in Großbritannien.
Man würde es ja eigentlich nicht denken.
Ja, nee, also das Spannende ist natürlich, die sind, wo man immer wieder, also wenn man die Verwaltung ist und wenn man einen guten Grund sucht, warum die besser sind in Großbritannien, sagt man immer, ja, Föderalismus und so. Da kann man immer sagen, so, ja, I guess, okay. Also es ist natürlich ein Zentralstaat, die haben es ein bisschen einfacher manchmal mit Daten erheben und so weiter und so fort. Aber genau, die haben sich halt das schon angeguckt 2016, haben da eben auch wirklich Hackathons veranstaltet mit der Zivilgesellschaft gemeinsam. Und da sind dann auch gewisse Strukturen aufgetaucht, zum Beispiel eben gibt's so eine Scottish Limited Partnership. Und da haben eigentlich dann letztlich auf so einer kleinen Insel irgendwie vor der Küste von Schottland ganz, ganz viele Leute ihren Firmensitz gehabt und das ist halt aufgefallen und da ist auch aufgefallen, dass das halt missbraucht wird und das wurde bekämpft und da wurde halt wirklich das Gesetz geändert und seitdem passiert das quasi nicht mehr. Es gibt eigentlich diese Form von Steuersparmodell, wo man halt irgendwie seine Firma dort anmeldet, die gibt es nicht mehr, also diese Briefkastenfirma.
Und mein Lieblingsanalyse war, dass sie rausgefunden haben, dass es so ungefähr 50 verschiedene falsche Schreibweisen von Great Britain gab.
Glaubt man gar nicht, dass es überhaupt so viele Möglichkeiten gibt.
Naja, weil es einfach ein Freitextfeld war. Und dann haben sie sich gedacht, ja, scheiße, das ändern wir vielleicht mal. Vielleicht machen wir dann einen Dropdown. Also sehr einfache Möglichkeit. Das gleiche auch beim Handelsregister. Ich glaube, wir haben 15 verschiedene Varianten von Berlin-Charlottenburg gefunden. Ne? Also wirklich sehr, sehr simple Sachen, wo man denken würde, so wenigstens das, das könnte man zumindest bekämpfen mit solchen offenen Daten.
Ja, so 31. April und so solche Sachen sind auch mal schön, ne? Wenn man dann ja. Sich meistens sagt, hey, Moment, den Tag gibt es eigentlich gar nicht. Ja, ich glaube, jetzt sind wir schon mehr oder weniger zum Ende gekommen, was das Transparenzregister eigentlich
angeht. Genau, und ich habe vergessen, was für einen Übergang ich machen wollte. Aber irgendwie hat das auch zu tun, ich wollte das noch kurz einschieben, mit dem Transparenzgesetz für Berlin. Wir sind nämlich jetzt gerade in einer heißen Phase und weil der CCC auch Unterstützer des Volksbegehrens ist, habe ich mir gedacht, das sollten wir hier nochmal machen. Auf Berliner Ebene können wir leider sowas wie das Handelsregister und das Transparenzregister nicht regeln. Schön wär's. Allerdings gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie wir zumindest so von unten nach oben dazu arbeiten können, das zumindest in manchen Bereichen, also Wohnungsmarkt natürlich ganz aktuell, Immobilien, da mehr Transparenz reinkommt, sodass wir zumindest auf Berliner Ebene, auf Landesebene mehr darüber wissen, wem gehört denn was und darüber mehr Indizien finden, wie weiter recherchiert werden kann. Wir sind gerade in den Vorbereitungen, am 13. Juli geht es los mit einem Volksbegehren für ein Transparenzgesetz. Wir haben ein 64-Seiter geschrieben, findet ihr alles online unter transparenz.berlin. Und dieses Transparenzgesetz, das soll eine ganze Menge auf einmal lösen. Das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung vom Informationsfreiheitsgesetz, also von dem ursprünglichen Modell, ich frage was bei der Verwaltung an, die gibt es mir raus, hin zu, das sind die Daten und Dokumente, die der Staat von sich aus veröffentlichen muss. Das ist theoretisch zumindest von der Koalition in Berlin auch gewollt. Allerdings steht im Koalitionsvertrag drin, dass das IFG, das Informationsfreiheitsgesetz, in Richtung eines Transparenzgesetzes weiterentwickelt werden soll. Und die SPD hat eine sehr andere Definition von einer Richtung als die anderen beiden Parteien. Und deswegen gehen wir davon aus, dass da nichts passiert in der Koalition. Das heißt, dass wir da rangehen müssen. Und dieses Transparenzgesetz, das sagt also, dass es ein sehr zentrales Online-Portal geben soll. Transparenz.berlin gehört jetzt schon uns, aber das wäre eine Domain, die wir auch abgeben würden dafür, auf der eine große Menge von Dokumenten, wie zum Beispiel Verträgen ab einer Schwelle von 100.000 Euro, Gutachten, Studien, Vergabedaten, alle möglichen Protokolle veröffentlicht werden müssten und auch Bauplanung, alle möglichen Dokumente, die so im Zusammenhang mit Wohnen und Mieten stehen, Abwendungsvereinbarungen, also die große Frage, was ist, wenn ein Bezirk sein Vorkaufsrecht nutzt. All diese Dokumente würden online veröffentlichungspflichtig werden. Und auch sowas wie ein kleines Lobbyregister. Also die Staatssekretärin und die Senatorin müssten ihre Treffen mit Interessenvertretern online bereitstellen. Und dazu würde es dann nochmal ein bisschen bessere Möglichkeiten geben, darüber hinaus Informationen anzufragen. Das wäre in Zukunft gebührenfrei. Wer das schon mal in Berlin versucht hat, Anfragen kosten in der Regel mindestens 5 Euro, beziehungsweise die Antworten darauf. Man hätte Möglichkeiten, relativ schnell etwas zu bekommen. Bisher gibt es im Gesetz keine klare Frist. Die würden wir auf 15 Tage begrenzen. Und deswegen sind wir auch hier. Open Data, das müsste alles maschinenlesbar, weiterverwendbar sein, was da bereitgestellt wird. Und insofern haben wir, glaube ich, die Möglichkeit, nicht nur das Land Berlin, sondern dazu so alles, wo das Land Berlin involviert ist, mit reinzukriegen. Also was wir in Berlin ganz gut kennen, ist, dass das Land, wenn da irgendwie mal was wirklich gemanagt werden soll, das erstmal an der GmbH ausgründet. Also wenn ihr mit Tempelhof zu tun habt, dann ist das die Tempelhof Projekt GmbH oder die Grün Berlin GmbH. Das gleiche gilt für die ganzen Flughäfen, die wir haben, Immobilienmanagement, Messe, was auch immer. Das sind alles privatrechtliche Organisationsformen in staatlicher Hand. Die sind bisher ausgenommen vom Informationsfreiheitsgesetz. Und wir würden sagen, na, wenn der Staat involviert ist, scheißegal, was für eine Organisationsform das hat, das gehört auch transparent. Das ist eine Liste von 200 Unternehmen des Landes Berlin. Und ich glaube, dass da eine ganze Menge Musik drin ist. Ich glaube, dass so ein Transparenzgesetz wirklich die Art des Regierens und auch so das Verhältnis zwischen der Stadtgesellschaft und der Regierung durchaus verändern kann. Und dann auch so einen Push, und das hoffen wir uns, auf Bundesebene mit hochbringen kann. Also ne, die kommen ja eh auch alle in den Bundestag. Wenn in Berlin was passiert, dann kriegt man das auch in der Bundespolitik ganz gut mit. Und unser Versuch ist jetzt mit diesem Volksbegehren dann letztlich auch gleichzeitig zu zeigen, was überhaupt möglich ist. Am Wochenende war ich beim Kongress, da hat so ein Professor einen ganz tollen Vortrag gehalten und hat da von der normativen Kraft des Möglichen gesprochen. Fand ich super. Ich glaube, die normative Kraft des Möglichen in diesem Volksentscheid ist ganz groß. Und genau, wir wollen zeigen, was so geht. Wir fangen an am 13. Juli mit der Unterschriftensammlung. Wir freuen uns da über Unterstützung auf der Straße, in der Öffentlichkeit, Kommunikation. Bei Treffen, quatsch uns gern an, wir treffen uns regelmäßig inzwischen, um das weiter vorzubereiten. Und dann, glaube ich, geht es so ein bisschen voran in dem Bereich. Auch wenn der Staat nichts macht, dann machen wir das halt selbst.
Ja, super. Willst du nicht noch eben sagen, gibt es nicht irgendwie schon so ein paar Positivbeispiele in Deutschland, wo das schon mal funktioniert hat mit dem Transparenzregister, auch wenn es Transparenzgesetz, auch wenn es vielleicht noch nicht so super ist, wie wir es gerne hätten?
Genau, in Hamburg gibt's was schon. Wir haben uns das Hamburger Transparenzgesetz zunächst als Vorlage genommen und haben das nochmal deutlich weitergedreht. Auch da ist es auf Basis einer, ich glaube, bei denen heißt es Volksinitiative geschehen. Das heißt, so ein Druck von außen, den braucht es, glaube ich, gerade für solche Gesetze, die das Verwaltungshandeln ändern. Denn, zuständig für das Transparenzgesetz wäre die Innenverwaltung. Das heißt, die Innenverwaltung müsste ein Gesetz schreiben, dass sie selbst transparenter macht, und das funktioniert natürlich in der Regel nicht so gut auf diese Weise. Deswegen muss so ein Impuls von außen kommen.
Ja. Das stellt einen immer wieder vor die Frage, so, ne, wenn man darüber nachdenkt, wer ist eigentlich intransparenter oder wer ist konservativer, das Innenministerium oder das Finanzministerium? Also es ist ein harter Kampf, würde ich sagen, oder? Also sowohl bei Transparenzgesetzen als auch bei den Transparenzregistern haben wir es leider nicht mit den einfachsten Politikpartnern zu tun.
Gut, und das war bei großer Hitze der hundertste Datengarten mit uns. Wir können gerne noch quatschen, wenn ihr noch könnt. Wir können das gerne jetzt hier live machen und sind aber auch noch ein bisschen da, könnt später auch noch draußen. Ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Arne und Michael. Habt ihr noch Fragen? Na, kommt schon. Okay, ich sehe da hinten auf jeden Fall schon mal eine.
Gelernt, man soll immer fragen, was sind eure Fragen? Melden sich gleich viele mehr Leute.
Ihr baut ja fast jede Woche ein neues Portal. Gibt es auch irgendwo eine Übersicht über all die coolen Projekte?
Ich glaube okfn.de, das ist wahrscheinlich bei der Open Knowledge Foundation das Zentrale.
Ist glaube ich sogar Slash-Projekte.
Slash-Projekte, ja. Ich finde ja unsere Herangehensweise super. Das ist natürlich, also auf Dauer geht das so natürlich nicht. Also ich glaube, da ist durchaus ein Haltbarkeitsdatum drauf auf diesen ganzen Projekten. Wir können, das sehen wir gerade im Zusammenhang mit einem anderen Projekt, das wir machen, kleineanfragen.de, wir können nicht auf Dauer die Infrastruktur für den Staat betreiben. Und da kommen wir allmählich so ein bisschen hin. Was natürlich eigentlich die Idee von solchen offeneregister.de, offenegesetze.de ist, den Push zu geben und dem Staat zu sagen, so, das könnt ihr auch, wir haben das hier quasi ehrenamtlich am Wochenende hingehackt, das könnt ihr auch machen, ihr habt ja deutlich mehr Budget als wir. Was aber stattdessen häufig passiert, ist, dass sie sich darauf ausruhen und sagen, ja, das gibt's ja schon, wunderbar, warum müssen wir was ändern? Und ich glaube, das ist so ein Grundsatzproblem, das wir haben und wo wir auch nochmal schauen, wie wir da vorgehen, weil jetzt unser Projekt kleineanfragen.de, das kleine
Habt ihr denn Feedback oder habt ihr irgendwie den Eindruck, dass das was tatsächlich nachhaltig in der Politik ändert, das was ihr tut? Weil ich sag mal, das klingt für uns natürlich völlig offensichtlich richtig, aber das ist natürlich die Politik, die überzeugen müsst. Und ich meine, wenn das Einzige, was die Politik erreicht, aha, wir haben hier die ganzen Firmen vom BND enttarnt, ist vielleicht jetzt nicht, ich mach nur Spaß, aber ja. Also habt ihr sozusagen das Gefühl, dass das gehört wird und dass das jenseits von, ich sag mal, Lobbyismus irgendwie auch Gehör findet und quasi einen positiven Gegenpool auch tatsächlich bildet?
Das ist ja ein gemeinnütziger Verein. Ne? Also es gab. Bin ich?
Ne? Das
Bin ich weg? Oh, hab ich so rumgeschlenkert? So, okay. Beide? Geht so? Ja, gut. Die Familienunternehmer, das ist ein gemeinnütziger Verein. Also es gab ja dieses ATTAC-Urteil, mit dem ATTAC die Gemeinnützigkeit entzogen wurde. Warum? Weil die zu also zu politisch bezogen gearbeitet haben. Ne, die haben sich in Sachgeschehen, in Tagespolitik eingemischt. Deswegen gelten die nicht mehr als gemeinnützig. Die Familienunternehmer, wo wir aus der Akte rauslesen können, dass die tatsächlich Veränderungen in Gesetzen bringen, die haben dann einen gemeinnützigen Verein. Und das heißt natürlich, das lässt sich alles steuerlich absetzen und so weiter, was die da machen. Ne? Das ist also ganz offensichtlich auch nochmal so ein anderer Part des Ganzen.
Ja. Was man tatsächlich sieht, ist lokal. Ne? Also lokal merkt man schon, dass es irgendwie immer wieder Positivbeispiele gibt, wo es dann irgendwie Städte gibt, die sich insbesondere hervortun wollen mit mehr Bürgerinnenbeteiligung, aber eben auch damit, dass sie Daten von sich aus transparent veröffentlichen, dass sie da sogar kooperieren mit anderen Städten und sich zusammenschließen, weil das Land nicht genug tut. Ne? Also da gibt es ein NRW-Beispiel, da gibt es ein Bavü-Beispiele. Also da merkt man schon, dass es auch zum Teil bis auf die Bürgermeisterebene eben hochgeht oder Bürgermeisterinnenebene, dass die sich wirklich eben mit diesen Themen auseinandersetzen, aber das dann in Landes- oder Bundespolitik umzusetzen, wo es dann auch wieder mehr Geld gibt, das ist dann schon auch schwieriger. Ne?
Ja, ich habe eigentlich zwei Fragen. Diesen Volksentscheid, von dem habe ich noch gar nichts gehört. Also da ist also auch noch nichts raus, oder?
So, hier fehlt. Ich habe zweite Frage noch.
Ja, genau. Also es gab ein bisschen Berichterstattung. Bin ich dran? Nee, dann lasse ich den. Genau, es gab ein bisschen Berichterstattung, aber natürlich noch nicht so volle Kanone, wie es sein müsste. In einem Monat starten wir mit der Unterschriftensammlung. Ich gehe davon aus, dass das auch nochmal in der Berichterstattung einen Unterschied macht. Und es gab eine zweite Frage.
Naja, das zweite ist jetzt vielleicht nicht ganz so wichtig, aber bei diesen Familienunternehmen, da fiel mir als allererstes natürlich Aldi und Lidl ein. Die sind da nicht aufgeführt. Ich glaube, die haben, möchte ich mal schätzen, mindestens genauso viel Einfluss wie die anderen alle. Ne? Die werden ja wahrscheinlich dazugehören. Ich mal. Okay.
Ja, man weiß halt nicht so genau, wer eigentlich die Familienunternehmer sind, ne? Weil die sich auch nirgendwo präsentieren. Also es steht nirgendwo drauf, wer das ist. Das mit BMW und Merck und so, was ich gerade vorhin auf der Slide hatte, das ist halt durch so eine Recherche von Abgeordnetenwatch irgendwann mal aufgetaucht. Aber es steht nirgendwo richtig niedergeschrieben. Aber vielleicht, wenn du es, weil du es nochmal ansprichst, also Familienunternehmer, wo haben die schon mal richtig krass gewirkt? Das ist ein anderes Finanzthema, das ist die Erbschaftssteuer. Und das ist letztlich auch der Punkt, also das habe ich vorhin so ein bisschen vergessen zu erwähnen, aber es passt auch manchmal besser dann als Nachtrag nochmal, die Erbschaftssteuer ist halt das, womit sie wirklich Angst vorhaben. Ne? Also Familienunternehmen, die wollen ja irgendwann ihr Familienunternehmen weitergeben an die nächste Generation und überlegen sich ja ganz viele verschiedene Konstrukte dafür, dass sie das irgendwie machen können. Und das ein mögliches Konstrukt ist eben, eine eigentliche Firma, zum Beispiel BMW, halt in ganz viele kleinere Firmen aufzuteilen. Das macht man ja sowieso schon aus Steuerspargründen. Und dann braucht man natürlich auch ganz viele verschiedene wirtschaftliche Berechtigte. Und die würden halt auftauchen, wenn man dann so ein Register wirklich öffentlich hat. Ne? Und ich glaube, und das kann ich natürlich nur vermuten, weil ich die Familienunternehmer nicht mit uns sprechen wollen, aber meine Vermutung ist ganz stark, dass das eigentlich der Grund ist, warum die sich so sehr gegen dieses Register einsetzen, weil Entführung und Erpressung und so ist halt wirklich nicht mehr so ein krasses Problem und die Erbschaftssteuer ist aber wohl ein ziemlich großes Problem und das ist auch das Ding, gibt es auch noch tolle Artikel bei der Süddeutschen von vor 3 Jahren, wo eben eine Reform geplant war zur Erbschaftssteuer und dann war, wie gesagt, Merkel bei einem Empfang da und hat mit denen Abend gegessen und hat irgendwie nochmal erzählt, ja, also sie alleine könnte nicht, dass die Erbschaftssteuer einfach so kippen, das wäre ja ein Koalitionsprojekt, aber wenn die Familienunternehmer sich nochmal hinsetzen würden mit den ganzen SPD-geführten Landesministerpräsidentinnen und Präsidenten, dann wäre da durchaus noch was zu machen. So. Und so funktioniert das dann, ne? Und da sieht man nochmal eigentlich die Querverbindung zwischen diesen ganzen Themen.
Gut, haben wir noch weitere Fragen? Ah, da vorne, alles klar.
Es gibt ja in Berlin die Debatte vom Immobilienregister auch. Also, dass die Häuser quasi, wo die Leute drin wohnen, zum Beispiel Deutsche Wohnen auch, dass bekannt ist, was sie eigentlich für Häuser haben. Seid ihr da aktiv oder macht ihr was in der Richtung? Weil es ist ja besteht ja Interesse von der Politik auch, von manchen Teilen der Politik, da aktiver zu werden. Oder?
Ja. Soll ich ein bisschen was erzählen? Ja. Manchmal muss man auch einfach Kollegen loben. Ne? Also Tagesspiegel und Korrektiv haben ja jetzt gerade eine super Story dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Also ich glaube, es ist 1-2 Wochen her, wo sie nochmal einfach aufdecken, wie das funktioniert mit so, ne, Recherchen zu Immobilienregistern. Und einfach auch dann nach langer, also nach genau denselben Sachen, von denen wir gerade erzählt haben, verschachtelte Firmen und irgendwie Cayman Islands und so, oder dann irgendwann aufzeigen, okay, es gibt eine riesen britische Milliardärsfamilie, deren halt irgendwie halb Berlin gehört, also übertrieben gesagt, aber denen sehr, sehr viele Wohnungen in Berlin gehören. Und auf bundespolitischer Ebene gibt es da tatsächlich dann, ja, irgendwie in zwei Wochen donnerstags eine Debatte dazu im Bundestag, wo die Grünen halt einen Antrag reinbringen, um nicht mehr zum Transparenzregister, das läuft ja jetzt schon, aber um quasi das Immobilienregister auch öffentlich zugänglich zu machen. Und das heißt, es gibt durchaus, also das ist auch nicht ganz Open Data, was da drin steht, das heißt, es ist auch nicht so ganz ideal, aber sie setzen sich auf jeden Fall dafür ein und organisieren sich da. Also es ist durchaus ein Thema, aber es ist halt nicht das öffentlichkeitswirksamste Thema.
Und meines Wissens nach ist das eben Bundespolitik. Ich glaube nicht, dass Berlin so wahnsinnig viel da allein regulieren kann. Grundbücher werden halt durch den Bund geregelt. Die haben noch ein zusätzliches Problem. Die sind nämlich nicht so richtig digitalisiert häufig. Und da dann einfach ein Register vorzuschreiben, reicht dann wahrscheinlich nicht. Das müsste dann noch eine Digitalisierungskampagne der Grundbücher dazu. Läuft schon? Läuft schon, sagt der Zuschauer.
Okay. Ja, eine Frage ist ja immer noch, kann man euch irgendwie unterstützen oder so? Immer in Richtung Open Knowledge Foundation?
Es gibt verschiedene Wege. Wir sind ein, genauso wie die Familienunternehmer, sind wir ein gemeinnütziger Verein. Und Spenden an uns sind genauso absetzbar. Also könnt ihr entweder denen oder uns spenden. Und dann Pull Requests, ne? All diese Projekte sind Open Source, findet ihr auf GitHub, da freuen wir uns natürlich sehr über Mithilfe und beim Volksentscheid wird es natürlich wirklich akut, wenn ihr Lust habt, euch da einzubringen, sei es mal einen Tag für ein paar Stunden euch aufs Tempelhofer Feld zu stellen und euch ansprechen zu lassen von Leuten, die unterschreiben wollen, dann das sehr gern oder in anderer Form, da gibt es genug zu tun und das sind so die Sachen, die mir einfallen.
Ja, eine Sache, die ihr vielleicht auch kennt, also wir haben noch so ein Projekt, das haben wir schon ein paar Jahre, das heißt Code for Germany. Die haben halt auch mal wöchentliche treffen sich bei Wikimedia. Da geht es halt dann auch ganz viel um offene Daten und was man damit darauf basierend halt für Anwendungen bauen kann, was man da visualisieren kann und so weiter. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr da auch mal reinschnuppern. Das ist immer jeden Montag um 19 Uhr bei Wikimedia.
Jo, alles klar. Dann war das hier die 100. Vielen Dank an Arne und Michael. Nochmal einen großen Applaus bitte. Ja.